Der Vers, den Raimund vorgelesen hat, in Psalm 40, Psalm 40, Vers 9. Dein Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich möchte gerne einen großen Teil von dem Psalm 63 dazu lesen. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Wir wissen ja viel über David, vielleicht am allermeisten über David, über seine Gefühlswelt, und das wird ja auch übertragen danach auf den Herrn Jesus. Viel, was er geschrieben hat in dem Psalmen, deuten wir auf den Herrn Jesus hin. Und es ist schön, was wir hier lesen können, Psalm 63. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Kennen wir das auch? Also meine Frau und ich, wir kennen das jetzt in der letzten Zeit zunehmend, und denke mal, das ist auch ein Segen Gottes, dass unser Herr uns dazu führt, zu diesem, was der David da empfindet, dass wir das auch nachempfinden können. Du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, ich schmachte nach dir. Ich lese mal weiter, Vers 3. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaue im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Kennen wir das auch? Dass unsere Seele satt wird am Wort Gottes, dass deine Gnade uns wichtiger ist als unser Leben und dass wir nachts nachsinnen über sein Wort. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Ja, das ist einfach dieses, wo wir erkennen können, dass der David eine ganz besondere Beziehung zum Herrn hatte und dass wir viel von ihm lernen können. Ich würde gerne noch aus 1. Chroniker 14 über David, was das für in seinem Leben für eine Auswirkung hatte, diese enge Beziehung, diese Sehnsucht zum Herrn. 1. Chronik 14, ab Vers 8, können wir deutlich sehen, was das in seinem Leben bewirkt hat, diese Liebe zum Herrn und seinem Wort. Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über ganz Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister hinauf, um David herauszufordern. Als David dies hörte, zog er ihnen entgegen, die Philister aber waren gekommen und bereiteten sich aus im Tal der Rephaita. Klare Sache, würde ich sagen. Ein Feind greift an und man weiß eigentlich, was man zu tun hat. Das Leben steht auf dem Spiel, man verteidigt sich. Aber David, Vers 10, da befragte David Gott und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Also obwohl die Sache eigentlich klar war und man aus logischem Menschenverstand etwas weiß, befragt David Gott. Ja, das sieht man halt, diese enge Beziehung zum Herrn, dass Dinge, die uns eigentlich selbstverständlich erscheinen, dass er trotzdem den Herrn befragt. Willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, denn ich werde sie in deine Hand geben. Und als sie nach Baal Perazim hinaufzogen, schlug sie David dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand meine Feinde zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Da nannte man jenen Ort Baal Perazim. Auch diese Einstellung in Vers 11, Gott hat durch meine Hand. Er weiß, Gott hat es gewirkt Und wir dürfen das auch wissen. Gott wirkt und wir dürfen uns gebrauchen lassen. Gott möchte uns gebrauchen und das ist was Schönes. Ja, in dem, was wir tun, wenn wir merken, dass Gott etwas bewirkt hat und wir dürfen da Teilhaber sein, wir dürfen Werkzeug sein, das erklärt David. Was besonders berührt hat, ist Vers 12. Und sie ließen ihre Götter dort zurück. Und David befahl sie, mit Feuer zu verbrennen. Also wir erkennen ja überall Götter, in anderen Kulturen und auch David in dieser Zeit gab es Götter. Irgendwelche Dinge, ja, die halt über Gott, dem Messias, standen. Und sie ließen ihre Götter dort zurück. Und ich erkenne diese Notwendigkeit auch bei mir und bei uns. Man kommt ja schwer darauf, aber wir sind eine dermaßen götzendienerische Nation, das ist unvergleichbar. Alle 5 Minuten ein Kinderopfer, muss man sich mal vorstellen. Alle 5 Minuten wird in Deutschland ein Kind geopfert, unserem Götzen, zum Beispiel Gesundheit oder Wohlstand. 100.000 pro Jahr. Und das sehen wir nicht, wir sehen immer die Fehler bei den anderen. Und das ist ein Zustand, den erkennen wir in der Bibel. Wenn wir in der Bibel sehen, wie Gott darauf reagiert, ja, dann lässt er die Menschen fahren. Er lässt den Menschen diesen Göttern, die er gewählt hat. Ihr wollt Saul, ihr bekommt Saul. Vielleicht dazu ein paar Verse noch. 2. Chronik 12, da geht es um den Rehabiam, den Sohn von Salomo. Und er hatte ein gutes Vorbild, gerade in David, aber am Anfang auch in Salomo und an seiner Rückkehr, an seiner Buße tun in Salomo und auch in seinem Vater. In Kapitel 12, 2. Chronik 12 steht, es geschah aber, als Rehabiams Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Das erkennen wir auch bei uns, unserer Nation, unserem Volk. Ja, wir bringen es ja noch nicht einmal fertig, die Parteien zu wählen, die das Leben schützen. Von den 40 Parteien gibt es 3, die sagen ausdrücklich, wir wollen das Leben, das ungeborene Leben schützen. Und das sind nicht die Regierungsparteien, auch nicht von der letzten Regierung. Ja. Später demütigt sich Rehabiam, und zwar, der Herr spricht in Vers 5 am Schluss, spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen. Das ist die logische Konsequenz, das kennen wir immer wieder im Wort Gottes. Und Rehabiam tut Buße. Und in Vers 7, als der Herr sah, dass sie sich gedemütigt hatten, da ging das Wort des Herrn an Schemaja folgendermaßen, sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben. Das ist Vers 8, doch sie sollen ihnen untertan sein, damit sie erfahren, was es bedeutet, mir zu dienen oder den Königen der Länder zu dienen. Also Vers 12, weil er sich nun demütigte, wandte sich der Zorn des Herrn. Der Zorn des Herrn bei Buße, denn lässt er den Zorn des Herrn fahren, aber die Konsequenzen muss er trotzdem tragen. Salomo hat das auch so als Gebetsanliegen gehabt. In 2. Chroniker 6, da ist das Salomos Gebet bei der Tempelanweihung. Und er geht auf ein Prinzip ein von Gott, das er vergibt. Und das ist wunderbar. 2. Chroniker 6. Und daraus leben wir als Kinder Gottes, aus seiner Vergebung. Und zwar, ich fange mal an. Vers 21. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel, und wenn du es hörst, so vergib. Vers 24. Und wenn ein Volk Israel von dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben. Und sie kehren wieder um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus. So höre du es vom Himmel her und vergib die Sünde deines Volkes. Vers 26. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und von ihren Sünden umkehren, weil du sie gedemütigt hast, und Gott demütigt uns auch zu unserem Guten, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte. Vers 30 oder Vers 29, was immer dann irgendein Mensch bittet und fleht oder ein ganzes Volk Israel, wenn jeder von ihnen seine Plage und seinen Schmerz erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte und vergib. Dann weiter, Vers 30b, denn du allein erkennst das Herz des Menschen, der Menschenkinder, damit sie dich fürchten, um in deinen Wegen zu wandeln. Vers 36. Wenn sie gegen dich sündigen, und es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist, dass sie vor dem Feind dahingibst, sodass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden. Und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Wenn sie so zu dir umkehren, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Gefangenschaft, wohin man sie weggeführt hat, und sie beten, zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du vom Himmel her deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, dass sie gegen dich gesündigt haben. Ja, wunderbar, diese Möglichkeit, die wir als Kinder Gottes haben, in der wir stehen. Am Schluss vielleicht noch einen schönen Ausblick, der uns, meine Frau und ich, sehr auferbaut in dieser Zeit. Das ist Lukas 21, meine ich. Lukas 21, ab 34. Es geht um Wachsamkeit. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. An einer anderen Stelle steht auch Völlerei. Also, dass wir immer mehr haben wollen und dass wir unsere Sinne vielleicht abstumpfen, ist Rausch oder Trunkenheit, durch irgendwelche Dinge, die uns ablenken. Aber ich glaube, besonders auch durch Sorgen des Lebens. Die lenken uns ab. Und Gott warnt uns davor, dass wir uns der Sorgen hingeben. Und das ist eine Übung, in der wir gerade stehen, meine Frau und ich. Und jener Tag unversehens über euch kommt. Es kommt ein Tag und da sollen wir vorbereitet sein. Und Sorgen lenken uns ab und Rausch und Völlerei und Trunkenheit lenken uns ab. Der Jesus kommt wieder. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja, wenn man so sich beschäftigt, was unsere Führenden in der Welt alles vorhaben, dann kann man das wirklich als Herzensanliegen haben. Herr, lass mich würdig sein, diesem Ganzen zu entfliehen. Amen.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte zu dem, was so vor uns steht, noch einen Gedanken anschließen. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dass du manchmal so einen Wachrüttler brauchst. Wir haben uns an manche Dinge vielleicht gewöhnt, die sich so im Leben eingeschlichen haben. Gewohnheiten, wo wir wissen, das ist verkehrt und nicht in Ordnung. Wir waren gestern auf der Rückfahrt von Spanien. Und wer das kennt und vielleicht da im El Bergante schon mal das ein oder andere mit dem Auto war, da gibt es so eine Stelle, wenn man so in Luxemburg vielleicht in Wasserbillig nochmal tankt, da sagt man, gut, 1000 Kilometer hast du hinter dir und noch ein kleines Stückchen, eigentlich ist das meiste geschafft, bist schon gut durchgekommen. Und ich will dann parken in Wasserbillig am Parkplatz und dann komme ich mit dem rechten Vorderreifen an der Bordsteinkante und da gibt es einen dicken Knall und der Reifen platzt. Das war so der erste Gedanke, der mich berührt hat. Kommst du jetzt aus dem Urlaub? Hast vor der Fahrt dich Gott anbefohlen, um Bewahrung gebeten. Und jetzt lässt Gott das zu, dass ein Reifen platzt. Und ich wusste eigentlich direkt, was er mir zu sagen hat. Und es waren die Dinge, die ich in den 3 Wochen ein Stück weit mir eigentlich vorgenommen habe, aber dann doch vernachlässigt habe. Wir hatten Zeiten, und das gefiel mir sehr, sehr gut, was du vorgelesen hast, Chris. Vor allen Dingen morgens, die Dora und ich, wir lieben das wirklich so, Zeit zu haben, in der Bibel zu lesen, wirklich zu sinnen über Gottes Gedanken und dann zur Anbetung zu kommen. Aber da, wo der Reifen platzte, da hat Gott mich wachgerüttelt und mir die Dinge gezeigt, die so im Hintergrund schlummern und die man immer wieder verkehrt macht und hat mich zur Vergebung getrieben. Und das ist das Schöne, was heute auch so vor uns stand. Wir dürfen immer wieder neu vor den Thron der Gnade kommen und um Vergebung bitten. Viele von uns, die die letzten Wochen in der Gemeinde so begleitet haben, da waren diese Bibelabende, wo wir in die Offenbarung mit reingenommen worden sind. Und die Offenbarung ist ja von Johannes geschrieben. Der Johannes hat uns ja das Johannesevangelium hinterlassen, aber dann schon für die zweite und dritte Generation nach den ersten Jüngern Jesu hat er ganz ernste Worte geschrieben in seinem ersten Johannesbrief. Und habe mich so im Urlaub mit der Offenbarung beschäftigt und mit dem ersten Johannesbrief. Und da ist mir das, was gerade in der Stunde vor uns stand, nochmal, ja, fand ich, es ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Und ich möchte ein paar Verse vorlesen. Ich möchte uns erst nochmal mitnehmen mit dem Johannes, der in den ersten 4 Versen so schreibt von dem Herrn Jesus. Der Johannes schreibt hier von einer Person, also er schreibt von seinem Herrn, er schreibt von dem Herrn Jesus Christus, mit dem er 3 Jahre leben durfte. Johannes war der Jünger, der so beschrieben wird, der an der Brust Jesu lag, der so eine besonders innige Beziehung und Gemeinschaft zu dem Herrn Jesus hatte, gerne die Nähe von dem Herrn Jesus suchte. Und er will hier dieser zweiten, dritten Generation nach diesem Erleben der Zeit des Herrn Jesus Christus, der sich dann als Opfer gab, so appellieren. Wie wir den Appell gerade vernommen haben, dass Buße immer wieder neu möglich ist. Und ich glaube, wenn wir einen Blick werfen auf den Herrn Jesus und seine vollkommene Liebe, dann kommt dieser Drang, dieser Wunsch, die Dinge zu bringen, die zwischen mir und Gott stehen, auszuräumen und loszuwerden, wird immer wieder groß. Und dem Johannes gelingt es, uns den Herrn Jesus so vor Augen zu stellen. Und ich möchte diese Verse 1 bis 4 mal vorlesen. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, von dem Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Der Johannes schreibt aus dieser Beziehung, aus dem, was er wahrgenommen hat, dass er gemerkt hat, das Wort, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Dass dieses Wort Gottes in der Person des Herrn Jesus 3 Jahre ihm in aller Liebe den Vater offenbart hat. Und er spricht von dieser Beziehung und von dieser Lebensgemeinschaft, die er hatte mit dem Herrn Jesus. Und erinnert die zweite, dritte Generation daran und sagt, hör mal, von dieser Liebe in Person, von der Offenbarung Gottes berichte ich euch. Und kommt zurück in diese Nähe und Gegenwart des Herrn Jesus. Und das habe ich als erstes nötig, immer wieder neu auf die Knie zu gehen, zurückzukommen, alles das zu benennen, was zwischen mir und dem Herrn Jesus steht. Und diese Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit ihm. Diese lebendige Beziehung. Jetzt noch zum Abschluss. Und ich finde das so schön als Ergänzung. Also es wird hier an Christen geschrieben, und wir enden gleich mit dem Vers, wo es mehr drauf ankommt. Also es ist ein Vers, der gilt Christen. Das ist eine Ergänzung zu dem, was bis gerade so vor uns stand. Wir lesen mal weiter ab Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt dieses Wunderbare, was immer wieder neu möglich ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das war das Anliegen und ist das Anliegen von Johannes, vom Geist Gottes in diesem ersten Brief des Johannes, dass wir umkehren, dass wir Sünde bekennen und dass er uns befreien will, auch als Christen in der Nachfolge von Schuld und Sünde, die immer wieder da ist. Ich vergleiche das gern, wo die Jünger begreifen bei der Fußwaschung und sagen, Herr, dann wasch doch auch meinen ganzen Körper. Und er sagt, nee, der Körper, der ist schon rein. Wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, bist du Kind Gottes. Und du bist versiegelt durch den Heiligen Geist. Aber deine Füße werden immer wieder schmutzig. Und das ist der Vers, wo wir diese Schuld, diese schmutzigen Füße dem Herrn bringen dürfen in der Nachfolge.
Ganz kurzen Gedanken noch. Wir haben ja viel von Vergebung gehört heute, von Buße und von Umkehr. Und das ist ja ein sehr umfassendes Thema. Es betrifft uns ja eigentlich mindestens dreimal im Leben. Einmal, was unsere ewige Errettung angeht. Dann, was wirklich unser Leben als Christen angeht, was der Raimund angesprochen hat, die Füße zu waschen, wirklich unser täglich immer wieder in der Vergebung, in der Buße, in der Umkehr zu leben. Und es betrifft uns auch untereinander. Wir sind auch genötigt, uns gegenseitig zu vergeben, auch voreinander ja, zu bekennen, umzukehren, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich will gar nichts weiter dazu sagen, möchte nur noch die Stelle, die der Raimund angeführt hat, noch den zweiten Teil lesen. Das ist aus Johannes 13, dem Vers 12. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.